ARD Sounds.
Konflikt um die Brennerautobahn, Anwohnerblockade am Wochenende.
Lackaffe oder Pinocchio, wann Beleidigungen gegen Politiker strafbar sind.
Und Selfie mit Peace-Zeichen, wie bestimmte Gesten zum Sicherheitsrisiko werden können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderbaren guten Morgen oder schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Heute ist Freitag, der 29. Mai. Und hier sind nochmal Philipp Lacomi und Magdalena Bienert für euch.
Ja, hallo, moin von mir auch. Beim Thema, was jetzt kommt, hatten wir in der Redaktion gestern, als wir es besprochen haben, das erste Mal direkt alle so Kindheitserinnerungen, Italienurlaube mit dem vollgepackten Auto gen Süden.
Ja. Vorne wurde gequalmt wie verrückt, hinten hat man ins Polyester geschwitzt. Schön. Ja, die guten alten Zeiten nicht. Also manche Bundesländer haben tatsächlich jetzt aktuell auch noch Pfingstferien. Und vielleicht denkt ja der ein oder andere über so eine kleine Reise, über einen Trip gen Süden nach. Aber wir müssen euch was sagen. Dieses Wochenende ist das mit dem Auto gar keine gute Idee.
Nee. Mit dem Auto von oder nach Italien wird nicht funktionieren oder nur sehr schwer funktionieren, denn am Samstag ist ein Teil der Brennerautobahn, also der wichtigen, vielleicht der wichtigsten Verbindung durch die Alpen von Österreich nach Italien blockiert.
Und zwar wird die Strecke wegen einer Demo von Anwohnenden gesperrt, die demonstrieren gegen den vielen Verkehr auf dem Brenner am Samstag von 11 bis 19 Uhr. Und angemeldet hat diese Demo der Bürgermeister von Gries. Das ist ein kleines Dorf in Tirol im Wipptal, Karl Mühlsteiger heißt er, und er erklärt diese Aktion so.
Wenn wir sonst kein Gehör finden, müssen wir zu solchen Maßnahmen greifen.
Diese Blockade ist eine weitere Eskalation in einem Streit, der jahrzehntelang sich eigentlich schon zieht, um ein offenbar schwer vereinbares Problem am Brenner, nämlich Reiseverkehr versus Anwohner. Die Anwohner beklagen nämlich schon seit Jahren, dass sie unter dem vielen Verkehr auf dem Brenner sehr leiden. Sie fordern unter anderem, dass neue Lärmschutzwände gebaut werden. Außerdem wollen sie erreichen, dass Lkw auch weiterhin nicht nachts, am Wochenende und an Feiertagen fahren dürfen.
Dieses Lkw-Fahrverbot hat Tirol verhängt, aber Italien hat dagegen geklagt. Und das wird gerade vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Der Verkehr am Brenner, muss man auch sagen, hat in den letzten Jahrzehnten wirklich deutlich zugenommen. Laut der Betreibergesellschaft hat sich das Verkehrsaufkommen seit dem Bau der Autobahn in den 60ern versiebenfacht.
Ja, kann man sich mal ganz konkret anschauen. 2025 waren auf dem Brenner fast 11 Millionen Autos unterwegs. Habe ich mal runtergerechnet, sind um die 30.000 pro Tag und rund 2,5 Millionen Lkw pro Jahr. Ist viel und klar, ist eine Last vor Ort. Und diese Anwohnerin hat zum Beispiel wirklich absolut die Schnauze voll, kann man sagen.
Ich komme am Wochenende nicht mal über die Straße. Ich wohne hier auf der Hauptstraße. Ich kann einmal im Monat das Fenster putzen, weil sie so verschmutzt sind von den Abgasen.
Boah, das klingt ja wirklich super stressig. Ja. Vermutlich wird sie auch an der Demo teilnehmen. Da ist dann übrigens nicht nur die Autobahn gesperrt, sondern auch die Bundesstraße und Nebenstrecken. Und die Ausweichrouten, ja, die dürften auch ziemlich voll sein. Und man kann erwarten, dass sich auch vor und nach dem 30. Mai der Verkehr in der Region ja ziemlich knubbeln wird. Deshalb wird wirklich von Reisen in dieser Region abgeraten. Die Tiroler Landesregierung empfiehlt sogar, das ganze Bundesland weiträumig zu umfahren.
Ja, vielleicht lieber Zug fahren, wenn man da lang muss. Ich kann das sehr empfehlen. Bin letztes Jahr mal nach Venedig gefahren. Die Strecke ist sehr schön und sehr stressfrei auf jeden Fall. Dass die Anwohnerinnen und Anwohner den Brenner jetzt am Samstag lahmlegen, daran gibt es natürlich auch Kritik. Zum Beispiel hat der bayerische Verkehrsminister gesagt, so gehe man nicht mit Nachbarn um. Auch der österreichische Verkehrsminister warnt, man dürfe durch die Blockade nicht die Beziehung zu den Nachbarländern aufs Spiel setzen.
Handelskammern und Tourismusbetreiber sorgen sich ebenfalls wegen der Blockade. Einer ist Franz Gerst Meier von einem bayerischen Busreiseunternehmen. Für seine drei Reisen über den Brenner, die eigentlich für den 30. Mai geplant sind, musste er jetzt halt eine andere Route ausknobeln.
Wir müssen zweite Fahrer stellen, also als Ersatzfahrer auf dem Rückweg. Und wir müssen Umwege fahren. Das kostet auch Geld.
Und wenn die Umwege auch voll sind und die Fahrt deshalb zu lange dauert, müssten sie die Reisenden notfalls auch noch mal im Hotel unterbringen.
Ja. Dann wird es noch teurer. Ja. Was könnte eine Lösung sein in diesem Konflikt? Mehr Schienenverkehr liegt da nahe. Hoffnung ruht seit langem auf der Fertigstellung des Brenner Basistunnels. Das ist ein Eisenbahntunnel, an dem schon viele, viele Jahre gebaut wird. Der soll auf der Strecke zwischen Innsbruck in Österreich, also im Norden, und dem Ort Franzensfeste in Italien, also im Süden, Entlastung bringen. Aber die Eröffnung verzögert sich immer weiter. Zuletzt hieß es, der Tunnel soll 2032 in Betrieb gehen. Aber auch dieses Datum steht mittlerweile schon wieder auf der Kippe.
Also grundsätzlich würde mehr Verkehr auf der Schiene die Straßen entlasten. Aber kurzfristiger könnten mir eigentlich auch schon mal Lärmschutzwände helfen.
Unsere Kurznachrichten.
Könnte es im Krieg zwischen den USA und dem Iran bald eine Einigung geben? Dazu gibt es Stand jetzt 5 Uhr am Freitag unterschiedliche Aussagen. Amerikanische Medien hatten berichtet, es gäbe wohl eine gemeinsame Absichtserklärung, den Krieg zu beenden. Das wiederum hat die iranische Seite zurückgewiesen. Auch die Waffenruhe ist ja brüchig. Wenn ihr da ganz aktuell auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut gern bei tagesschau.de rein. Da informieren euch unsere Kolleginnen und Kollegen.
3 Jahre ist es her, dass 2 Mädchen die 12-jährige Luise aus Freudenberg im Siegerland getötet haben. Und jetzt steht fest, sie müssen Schmerzensgeld und Schadenersatz an die Familie des Opfers zahlen. Insgesamt rund 144.000 Euro. Die Täterinnen waren damals 12 und 13 Jahre alt. Deshalb gibt es nur ein Zivilverfahren und sie müssen nicht ins Gefängnis.
2024 wollte ein 21-Jähriger in Wien möglichst viele Fans auf einem Konzert von US-Star Taylor Swift töten. Jetzt ist er schuldig gesprochen worden. 15 Jahre, so lautet das Strafmaß für den österreichischen Islamisten mit nordmazedonischen Wurzeln. Die Geschworenen haben auch über die Frage beraten, ob der 21-Jährige an der Bildung einer Terrorzelle beteiligt war. Auch in dem Fall erkannten sie ihn für schuldig. Wenn man auf Facebook oder auf einer anderen Plattform den Bundeskanzler beleidigt, ist das dann noch von der Meinungsfreiheit gedeckt oder schon strafbar? In Heilbronn hat ein Facebook-User jetzt auf jeden Fall eine Strafe bekommen für die Beleidigung Lackaffe gegen Friedrich Merz. 30 Tagessätze gab es da, also grob ein Netto-Monatseinkommen. Das wurde da als Strafe verhängt. Der Mann hat Einspruch eingelegt dagegen.
Also Lackaffe ist zu viel. Unter demselben Facebook-Post wurde Merz noch als Pinocchio bezeichnet, also diese Holzpuppe mit der langen Lügennase. Und auch da lief ein Verfahren, das hat die Staatsanwaltschaft aber eingestellt. So, warum ist das eine jetzt verboten und das andere erlaubt?
Ja, klingt irgendwie jetzt erstmal nicht, als wäre jetzt eins viel, viel schlimmer. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, bei Pinocchio handelt es sich um eine kritische Bewertung des politischen Auftretens. Ganz konkret ist die Aussage, Merz sei nicht ehrlich, er lügt, deswegen Pinocchio. Und das ist irgendwie eine Bewertung, dass er sich politisch irgendwie falsch verhält. Beim Wort Lackaffe, das sagt man ja so salopp zu Männern, die irgendwie so arrogant und schmierig sind, da sagt die Staatsanwaltschaft, wir sehen, Zitat, keinen sachlichen Zusammenhang mit dem politischen Wirken. Also es geht quasi nur um die Ehrverletzung und Beleidigung von Friedrich Merz.
So, und damit sind wir mitten im Thema, dass diese juristische Auslegung wie bei Lackaffe teilweise so hart ist, ist noch gar nicht so lange der Fall. Der entsprechende Paragraph 188, der ist noch ziemlich jung und wurde im Jahr 2020 auch erweitert. Und da geht es um Beleidigung von Personen des politischen Lebens.
Dass der verändert wurde im Jahr 2020, hat vor allem mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu tun. Der wurde von einem Rechtsextremisten erschossen. Da gab es zuvor auch Beleidigungen und Morddrohungen. Und nach seiner Ermordung wurde dann beschlossen, wer politisch Verantwortung übernimmt, muss in Deutschland besser vor Einschüchterung und massiven Beleidigungen geschützt werden.
Dieser Paragraph 188 beinhaltet vor allem 2 Dinge. Zum einen drohen härtere Strafen, wenn ich jetzt einen Politiker beleidige, als wenn ich zum Beispiel dich beleidige, was ich natürlich nie machen würde. Hey. Und zum anderen können Staatsanwaltschaften auch ohne Strafantrag tätig werden. Also die können diesen Prozess quasi selbst auslösen. Dafür ist es gar nicht mal nötig, dass jetzt zum Beispiel Friedrich Merz das anstößt.
Das heißt jetzt aber in der Praxis nicht, dass jede wütende Bemerkung auch auf Social Media strafbar ist. Die beiden Fälle mit Pinocchio und Lackaffe zeigen aber so ein bisschen, wo da die Linie gezogen wird, nämlich es muss ein erkennbarer Bezug zum politischen Handeln erkennbar sein, also so wie es bei Pinocchio halt ausgelegt wurde, weil Merz irgendwie als Lügner dann bezeichnet wurde, dann ist es von der Meinungsfreiheit gedeckt, selbst wenn es sehr zugespitzt ist.
Also Lackaffe als bloße Beleidigung seines Auftretens ist ja nicht erlaubt quasi. Letztes Jahr wurden knapp 4.800 Verstöße gegen diesen Paragraphen 188 festgestellt und die Fälle haben sich innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Also das gibt schon einen Hinweis, dass da jetzt deutlich schneller Ermittlungen eingeleitet werden und einige Politikerinnen und Politiker lagern dieses Thema auch direkt an Kanzleien aus und ja, die melden dann die Verstöße wirklich teilweise systematisch.
Jetzt stellt sich die Frage, ist das zu kleinlich oder ist diese harte Linie genau richtig? Dazu gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Die Union zum Beispiel will, dass der Paragraph ganz abgeschafft wird. Die sagen, es entsteht der Eindruck, die Mächtigen hätten ein Sonderrecht geschaffen.
Da gibt es Fälle, die verstärken auch dieses Bild. Zum Beispiel gab es einen Rentner, der auf Social Media ein Meme geteilt hatte, in dem der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet wurde. Und bei dem Mann gab es eine Hausdurchsuchung. Oder in einem anderen Fall musste ein Mann 10.000 Euro Strafe zahlen, weil er Annalena Baerbock von den Grünen als dümmste Außenministerin der Welt bezeichnet hatte.
Ja, da sagen Menschen, die Politikerinnen und Politiker stehen so in der Öffentlichkeit, das muss man irgendwie aushalten können. Es sei zum Beispiel auch ein zu starker Einschnitt in die Meinungsfreiheit, dass es Ermittlungen wegen der Beleidigung Pinocchio halt gibt.
Ja, die Grünen verteidigen den Paragraphen aber und sagen, es stimmt nicht, was häufig behauptet wird, dass dieser Paragraph jede Kritik an Politikern verbietet. Gleichzeitig überlegen aber auch die Grünen, den Schutz zu begrenzen, zum Beispiel auf kommunale und ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker, die eben ja keinen so krassen Sicherheitsapparat oder eben ein ganzes Presseteam hinter sich haben, weil Berufspolitiker natürlich auf Bundesebene immer ganz andere Möglichkeiten haben.
Ja, ja. Also Fazit, der Paragraph 188 bleibt sehr umstritten. Da ist einerseits der Schutz vor Hass natürlich irgendwie wichtig. Und dann ist auf der anderen Seite der Eindruck eines Sonderrechts für Politiker. Juristisch ist es aktuell so, Meinungsfreiheit schützt Kritik, auch harte Kritik, aber keine Beschimpfung.
So, beim nächsten Thema, ich gebe es zu, ich habe mich sofort ertappt gefühlt, wenn es darum geht, Selfies zu machen nämlich, vor allem mit Freunden. Und wenn ich gerade nichts habe, an dem ich mich festhalten kann, dann mache ich gerne mal komische Sachen mit meinen Händen. So ein Peace-Zeichen oder ein ironischer Daumen hoch. Ja, und jetzt weiß ich, also
halt keine 18
man hat
mehr.
Bilder vor Augen. Nee, genau. Und jetzt weiß ich aber, es ist keine gute Idee und zwar nicht nur, weil es peinlich ist.
Ja. Darfst du vielleicht nicht so streng mit dir sein, aber ja, diese Posen können tatsächlich zum Sicherheitsrisiko werden. Also einerseits lustig, andererseits auch ernstes Thema. Durch so ein einfaches Foto lassen sich nämlich unsere Fingerabdrücke mit Hilfe von KI rekonstruieren.
Ja, moderne Bildbearbeitung kann tatsächlich aus so einfachen Schnappschüssen Fingerabdrücke sichtbar machen und zum Beispiel mit einem 3D-Drucker dann nachbauen. Besonders kritisch sind eben Fotos, auf denen man Hände und Fingerkuppen gut erkennt. Und wenn die Fotos jetzt auch noch hoch auflösend genug sind, das Licht stimmt, die Perspektive, dann können wirklich selbst diese winzigen Linienstrukturen sichtbar werden.
Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass das bei meiner Selfie-Kamera, glaube ich, hoffentlich nicht der Fall ist. Zumindest sieht es nicht so aus. Aber ja, selbst wenn ein einzelnes Bild für Betrüger nicht ausreicht, weil es zum Beispiel nur einen Teil des Fingers zeigt, kann es sein, dass sich Angreifer aus mehreren Bildern ein vollständiges Muster zusammensetzen. Also je mehr Fotos zur Verfügung stehen, desto höher dann auch das Risiko.
Ja, und ich meine, man macht so viel damit. Also Handy entsperren mache ich jetzt persönlich nur noch mit Gesichtserkennung, aber der Fingerabdruck ist natürlich auch noch durchaus gängig, auch auf dem Tablet. Ja. Und manche Häuser, also Eingänge, haben auch ja auch kein klassisches Schloss mehr, sondern werden mit einem Fingerabdruck geöffnet.
Ja. Das nicht nur will das, man nicht hergeben. Fingerabdrücke gelten ja auch als biometrische Daten, sind damit besonders schützenswert. Also darüber können wir einfach identifiziert werden. Gelangen solche Daten in die falschen Hände, lassen sie sich im Gegensatz zu einem Passwort halt nicht einfach mal ändern, sondern das ist dann in der Welt.
Genau. Ganz neu ist diese Geschichte jetzt nicht. Schon 2008 hat der Chaos Computer Club vor den Risiken des Klaus von biometrischen Daten gewarnt. Zwar setzen moderne Geräte inzwischen zusätzliche Sicherheitsmechanismen gegen gefälschte Fingerabdrücke ein, aber je besser KI-Bildbearbeitung wird, desto wichtiger wird eben auch unser bewusster Umgang mit Fotos im Netz.
Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, Sicherheitsexperten meinen, das ist im Moment wirklich noch überschaubar, das Risiko. Das passiert jetzt noch nicht ständig, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Wir kriegen auch mit, die KI, die Bildbearbeitung wird mit jedem Tag rasant besser. Also die Gefahr könnte steigen.
Also technisch ist es möglich und je mehr Bilder es von uns gibt, desto leichter wird eben so ein biometrischer Datenklau. Also ich werde meine Peace-Zeichen nochmal überdenken.
Ja, oder dann Fingerkuppen zu dir.
Oh nee, das sieht ja dann so pseudo-Gangster-mäßig aus. Nee, du, ich lasse es einfach. Ich bin dankbar für diesen Anlass, jetzt einfach mal keine peinlichen Gesten zu machen.
Magda, bist du jemand, der zu Hause Sauerteig ansetzt?
Ich hatte mal welchen von meinem Nachbarn ausgeliehen oder er hat mir ein Stück abgegeben und ich war ganz begeistert, so für 3 Brote und dann habe ich es aufgegeben. Das ist ja wie so ein Haustier, wirklich. Okay. Das war mir too much.
Dann geht diese Botschaft nicht raus an dich. So ein Sauerteig muss ja gepflegt werden. Ja. Und in Kiel bietet ein Bäcker deswegen jetzt eine sehr innovative Lösung an, nämlich ein Hotel für Teige. also für Sauerteige. Wenn du in den Urlaub fährst, dann checkt auch dein Teig in der Zwischenzeit beim Kieler Bäcker ein.
Das ist wirklich witzig. Der Bäcker David Schöne sagt, ja, so ein Sauerteig, der muss ja jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen angefrischt werden. Das heißt, man gibt wieder Mehl und Wasser dazu, lässt den dann auch bei optimalen Temperaturen und eine bestimmte Zeit stehen, dann reift er wieder. Also klar, das machen die dann beim Bäcker einfach gleich mit. Da muss sich aber jemand drum kümmern, eben wie so ein Haustier.
Der Name des Hotels ist The Grand Dough, also Dough ist das englische Wort für Teig. Klingt ein bisschen spektakulärer, als es letztlich ist. Und eine Woche im Hotel kostet 20 Euro.
Hat mich an meine Hamsterpension erinnert, die ich mal in Anspruch genommen habe. Der Kostenfaktor war ähnlich. Ihr Lieben, wir sind raus für heute. Ich sag aber bis Montag, dann bin ich hier mit Sebastian für euch am Start.
Ja, ich bin raus. Habt ein schönes Wochenende, wenn ihr eins habt. Bis dann. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.